Nachdem die Ampelregierung Ende letzten Jahres glanzlos scheiterte und die Koalition nach nur 3 Jahren zerbrach, haben wir Anfang des Jahres eine neue Bundesregierung gewählt. Die CDU gewann die Wahl, koaliert seither mit der SPD und Friedrich Merz wurde im 2. Anlauf der neue Bundeskanzler. Ich schaue auf die Vorgeschichte der Regierung Merz zurück, blicke auf den Start der Koalition, mache eine Bestandsaufnahme und wage einen Blick in die Zukunft. Heute im Fokus die Regierung Merz. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich finde es ja ganz spannend, mal einen kleinen Blick zurückzuwerfen und zu schauen, welchen Weg Kanzler Merz eigentlich bisher zurückgelegt hat. Der hat es nämlich in der Vergangenheit nicht immer leicht gehabt und ist nicht ohne Widerstände an die Parteispitze und ins Kanzleramt gekommen. Wenn wir mal zurückgehen, 2002, da verlor Merz gegen Angela Merkel im Kampf um den Fraktionsvorsitz. Nicht zuletzt, weil Merkel und Edmund Stoiber damals dies so untereinander ausgeklüngelt hatten. Im Bundestagswahlkampf 2005 wollte Merz dann nicht mitmachen und sich hinter Merkel stellen, weil das von ihm favorisierte Finanz- oder Wirtschaftsministerium schon Stoiber zugesagt war. Pointe an der Stelle ist, dass der wiederum kurz vor der Wahl ablehnte. Also hätte Merz das vielleicht dann doch bekommen. Merz war dann noch 2 Jahre lang Vizefraktionschef, aber den Posten hat er auch letzten Endes hingeschmissen, weil er sich mit seinen Ideen für ein Steuerkonzept nicht bei der CDU durchsetzen konnte. Und er ging dann für viele Jahre in die Privatwirtschaft und kehrte der Politik den Rücken zu. Das ging einige Jahre so, bis er dann 2018 in die Politik zurückkehrte. Aber auch dieser Weg war für ihn nicht leicht, denn insgesamt 3-mal kandidierte er dann auch für das Amt des CDU-Parteivorsitzenden. Einmal 2018, da verlor er gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und Anfang 2021 gegen Armin Laschet. Und nachdem Laschet dann krachend als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl scheiterte und in der Folge dann auch sein Amt als Parteivorsitzender abgab, da wurde Merz dann Ende 2021 zum Vorsitzenden der CDU gewählt. Bevor ich jetzt die heiße Wahlkampfphase der letzten Bundestagswahl nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, möchte ich mich aber ganz kurz einmal vorstellen. Mein Name ist Stefan, ich bin 35 Jahre alt und mache seit 2011 Podcasts. Was mache ich so alles? Einmal ein Musikmagazin, das nennt sich 5 Songs von, dann eine Kommentarreihe zu aktuellen Themen und ich habe früher 2 Podcasts gemacht, die auch im Radio liefen. Wenn du zu meinen aktuellen oder vergangenen Podcasts mehr wissen willst, dann besuch mal meine Webseite www.sskrecords.de. Da findest du dann alle Infos zu meinen Sendungen, kannst alle Folgen anhören, aber du findest da auch meine Social Media Links, um mir folgen und mir schreiben zu können. Mach das gerne mal. Schau da rein, www.sskrecords.de. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ungefähr zu der Zeit, als die Ampelkoalition zerbrach, da hat sich Merz verbindlich im Bundestag dafür ausgesprochen, dass, Zitat, weder bei der Bestimmung der Tagesordnung noch bei den Abstimmungen in der Sache hier im Haus auch nur ein einziges Mal eine zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit mit denen da von der AfD zustande kommt. Zitat Ende. 3 Monate später hat die CDU einen Antrag im Bundestag gestellt, von dem sie vorher schon wusste, dass der nur mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit bekommen kann. Und genau so kam es dann auch. Das sorgte dann, mit Ausnahme natürlich der AfD, parteiübergreifend für Kritik. Im Gedächtnis geblieben sind auch die Aussagen von Merz im Wahlkampf zum Thema Staatsverschuldung. Der versprach nämlich den Bürgern des Landes, dass er als Kanzler die Schuldenbremse einhalten werde und gegen neue Schulden sei. Unmittelbar nach der Wahl stimmte er unbegrenzten Schulden für die Verteidigung und einem 500 Milliarden Infrastrukturschuldenpaket zu. Doch auch die Wahl zum Bundeskanzler selbst, die war durchaus ungewöhnlich, dazu aber gleich mehr, aber ihr seht auch jetzt schon ganz gut, die Karriere von Merz war kein Selbstläufer, sondern immer wieder durch Rückschläge gekennzeichnet. So, jetzt haben wir uns die Vergangenheit und nochmal die zentralen Sachen aus dem Wahlkampf angeguckt, die besonders in Erinnerung geblieben sind. Aber nach der Bundestagswahl, da geht es ja bekanntlich nicht sofort mit dem Regieren los. Denn erstmal müssen die Parteien miteinander sprechen und schauen, wer mit wem regieren kann und auch will. Und so gingen die Union und die SPD in Sondierungsgespräche und schließlich auch in Koalitionsverhandlungen. Bis Ostern hatte man sich dann auch auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag geeinigt. Für Friedrich Merz als angehenden Kanzler und die CDU insgesamt verliefen die ersten Wochen nach der Bundestagswahl allerdings noch sehr unglücklich. Das ist allerdings ein selbstgewähltes Schicksal, würde ich sagen. Denn erstens wusste Merz und die Union schon vor der Wahl, dass zwingend neue Schulden gemacht werden müssen, wenn man investieren und Deutschland wieder auf Kurs bringen will. Und obwohl alle Verantwortlichen das ganz genau wussten, haben sie im Wahlkampf felsenfest behauptet, dass sie an der Schuldenbremse festhalten und über die dortigen Regelungen hinaus keine neuen Schulden aufnehmen würden. Und kaum ist die Bundestagswahl vorbei, beschließt die Union mit der SPD die größte Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik. Soll heißen, 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Investitionen zusätzlich zu den regulären Schulden und nochmal in der Theorie unbegrenzt hohe Schulden für die Bundeswehr, weil für Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben die Schuldenbremse für alle Ausgaben ausgesetzt wurde, die über 1% des Bruttoinlandsproduktes hinausgehen. Und zweitens hat man für die Aussetzung der Schuldenbremse das Grundgesetz ändern müssen. Und mit der neuen Regierung hätte man dafür keine Mehrheit bekommen. Also hat man das Grundgesetz kurzerhand mit der noch geschäftsführend im Amt befindlichen Ampelregierung geändert. Sprich, eine abgewählte Regierung muss eine Entscheidung der neuen Regierung umsetzen, für die das Volk die neue Regierung gar nicht gewählt hat. Also nochmal auf den Punkt gebracht, Merz wirbt für die Einhaltung der Schuldenbremse, obwohl er weiß, dass er sie nicht einhalten kann, und um sein Wahlversprechen bezüglich der Schulden brechen zu können, benötigt er die abgewählte Regierung. Da war er noch nicht im Amt wohlgemerkt und hat direkt schon sein zentrales Wahlversprechen gebrochen und weiteres Vertrauen in der Bevölkerung verspielt. Denn nur zur Erinnerung, Merz hatte ja auch eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen und auch dieses Versprechen schon gebrochen. Die Performance war also eher so mittel, wenn ihr mich fragt. Die Strafe folgte dann auch quasi auf dem Fuße. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland scheiterte mit Friedrich Merz ein Kanzlerkandidat im ersten Wahlgang der Kanzlerwahl und erhält keine Mehrheit. Erst im zweiten Wahlgang erhielt er dann die notwendige Mehrheit der Stimmen. Das heißt, aus seiner eigenen neuen Regierung haben ihm Abgeordnete, einige zumindest, die Stimme verweigert. Möglicherweise sogar aus der Union selbst. Das ist nachvollziehbar, denn die eigenen Leute waren ja ursprünglich auch für eine andere Schuldenpolitik angetreten. Und da hat Merz seine eigenen Leute nicht wirklich abgeholt mit seiner 180-Grad-Wende. Was die Koalitionsverhandlungen mit der SPD angeht, da muss man sagen, dass diese recht harmonisch und geräuschlos über die Bühne gingen. Vielleicht auch, weil Merz eigene wichtige Positionen zugunsten von SPD-Positionen aufgegeben hat. Da muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, dass die Union nur mit der SPD oder der AfD hätte koalieren können. Und da eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen war, mussten die Koalitionsverhandlungen mit der SPD zwingend erforderlich sein. Andernfalls hätte es wohl Neuwahlen gegeben. Entsprechend konnte die SPD hohe Forderungen stellen und trotz ihres schlechten Wahlergebnisses viele Punkte durchsetzen. Wenn wir jetzt mal in der Zeit nach vorne springen, also weg von den Koalitionsverhandlungen und der Kanzlerwahl und uns die ersten aktiven Monate im Amt anschauen, dann zeigt sich meiner Ansicht nach ein gemischtes Bild. Im Gegensatz zu Olaf Scholz tritt Merz im Ausland deutlich selbstbewusster und souveräner auf. Kurz nach seinem Amtsantritt besuchte er ja Paris, Warschau und die EU in Brüssel und bei Fragen rund um den Ukraine-Krieg nimmt Merz da eine sehr gestaltende und führende Rolle ein. Auch der gefürchtete Antrittsbesuch bei Donald Trump ging ohne Eklat über die Bühne, was ja bei dem unberechenbaren Trump tatsächlich schon heutzutage als gute Leistung anzuerkennen ist tatsächlich. Innenpolitisch, da überlässt er seinem Kollegen Jens Spahn dann mehr Handlungsfreiheit und mischt sich nicht sonderlich ein. Leider zeigte sich, dass Spahn die Fraktion nicht wirklich im Griff hat, was an der gescheiterten Richterwahl von Frau Borosius-Gersdorf zeigte. Viele Unionspolitiker sind auf eine rechte Hetzkampagne im Internet hereingefallen und haben sie daraufhin nicht zur Verfassungsrichterin gewählt, obwohl das so mit der SPD vorher vereinbart wurde. Auch reißen die Fälle von Wortbruch bei Wahlversprechen nicht ab. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union darauf geeinigt, die Stromsteuer für die Wirtschaft und Privathaushalte zu senken. Faktisch wurde erstmal nur eine Senkung für einige Teile der Wirtschaft beschlossen. Alle anderen gingen dann zunächst leer aus. Als ich mit der Vorbereitung auf diese Sendung schon fast fertig war, da kam dann allerdings noch die Meldung, dass die Stromsteuer ab 2026 gesenkt werden soll, sodass auch Privathaushalte von sinkenden Stromkosten profitieren können. Ich will da jetzt nicht kleinlich wirken, aber im Koalitionsvertrag war eine sofortige Entlastung aller Bürger bei den Stromkosten vereinbart, nicht erst nach einem Jahr. Ich finde, wenn man das so nicht einhalten kann, dann sollte man es halt auch nicht in den Vertrag schreiben. Aber okay. In Bezug auf Israel, da vollzieht Merz eine kleine Wende. Er wird keine Waffen mehr an Israel liefern, die im Gaza-Krieg zum Einsatz kommen können. Mit dieser Entscheidung dürfte er zwar eine Mehrheit der Deutschen hinter sich haben, denn dass der israelische Einsatz dort weniger mit der Befreiung von den Geiseln zu tun hat, sondern eher Völkermord ist, zumindest aber gegen das Völkerrecht verstößt, darüber sind sich viele einig. Die Entscheidung, keine Waffen mehr an Israel zu liefern, hat Merz aber nicht hinreichend nach innen in die eigene Partei kommuniziert, sondern einfach als Chef getroffen. Das hat natürlich für Unmut in den eigenen Reihen gesorgt, insbesondere bei der CSU. Und es zeigt, Merz reagiert eher wie ein Chef in der Privatwirtschaft und weniger wie ein klassischer Politiker. Ob das auf Dauer gut gehen wird? Das muss ich erst noch zeigen, denn dieser Stil könnte dauerhaft auch für Missfallen sorgen und ihn dann Rückhalt kosten. Jetzt ist es ja so, dass die Regierung nicht nur aus Friedrich Merz und der CDU besteht, wobei ich ganz kurz noch bei der CDU bleiben möchte. Jens Spahn habe ich gerade schon angesprochen, aber ich möchte auch noch ein Wort über unsere Bundestagspräsidentin Frau Klöckner verlieren. Und nein, dabei geht es mir nicht um die irritierenden Gefühle von Jörg Pilawa zu ihr. Nein, es geht um Regenbogenflaggen. Diese hat sie aus Gründen der Neutralität nicht anlässlich des CSDs auf dem Reichstag gehisst. Der CSD sei eine politische Veranstaltung und daher sei man zur Neutralität verpflichtet, auch wenn man dem Anliegen inhaltlich zustimme. Man könne nicht bei unliebsamen Themen neutral bleiben, aber bei Themen, die einem genehm sind, die Neutralität aufgeben und Haltung zeigen. So die sinngemäße Argumentation Klöckners. Diese Haltung von Klöckner haben aber nicht alle Menschen geteilt und sie dafür kritisiert. In meinen Augen viel gravierender ist allerdings eine andere Aussage von Julia Klöckner. Sie besuchte das Sommerfest der CDU Koblenz. Das fand in den Räumlichkeiten des Innovationszentrums des Koblenzer Unternehmens CompuGroup Medical statt. Dieses Unternehmen gehört mehrheitlich Frank Gotthardt, der auch das rechtspopulistische Online-Portal Nius unterstützt und mitfinanziert. Bei dem Empfang verglich Klöckner laut Berichten Nius mit der linksgerichteten Tageszeitung Taz und deren Methoden und Vorgehen seien nicht so sehr unähnlich, wurde Klöckner zitiert. Kritik kam daraufhin nicht nur von den Linken und Grünen, sondern auch vom Koalitionspartner SPD, vom Deutschen Journalistenverband und aus den eigenen Reihen auch. Was die SPD angeht, über die SPD, da gibt es bislang eigentlich nicht viel zu berichten in der Großen Koalition. Zumindest gab es aus meiner Sicht nichts Nennenswertes, das über das übliche mediale Geplänkel hinausging. Und das mag eigentlich sogar etwas Gutes sein, denn scheinbar wird auf Seiten der SPD, zumindest im Moment, einfach geräuschlos und pragmatisch gearbeitet. So, jetzt haben wir uns die Vorgeschichte von Friedrich Merz ein bisschen angeguckt, haben uns den Wahlkampf angeguckt, dann die Koalitionsverhandlungen und zuletzt jetzt auch die ersten Monate im Amt. Und ich würde jetzt mal einen kleinen Blick nach vorne wagen wollen, denn das ist ja durchaus auch immer spannend. Wie sieht es um die Chancen und Risiken der Regierung Merz aus? Und wenn wir diesen Blick nach vorne wagen, dann hat die Regierung aus Union und SPD mit Friedrich Merz als Bundeskanzler durchaus Chancen. Merz hat einen anderen Führungsstil als Angela Merkel und Olaf Scholz und mit diesem neuen Stil könnte die Regierung mehr ins Handeln kommen. Die Gefahr besteht natürlich, dass unter Merz eher mal unüberlegte oder zumindest undurchdachte Schnellschüsse gemacht werden, die sich dann auch als Fehler herausstellen könnten. Aber andererseits haben wir ja speziell unter Scholz gemerkt, wie verheerend es sein kann, wenn man gar keine Führungskompetenz besitzt und bei wichtigen Entscheidungen immer nur am Zögern ist. Jede Art von Führungsstil hat seine Stärken und Schwächen und ich bin mir sicher, dass die Schwächen von Merz mit Genuss medial aufbereitet werden. Sollten Fehlentscheidungen und Schwächen aber nicht nur von den Medien großgeschrieben werden, sondern sich als wirkliche und relevante Fehlentscheidungen entpuppen, dann wird das Ganze große Konsequenzen für Deutschland und Europa haben. Denn der Rückhalt der Bevölkerung für die klassischen Parteien, der scheint ja ohnehin schon immer weiter zu schwinden. Und wenn wirtschaftlicher und sozialer Abstieg nicht gestoppt werden und die AfD weiterhin erfolgreich Angst in der Bevölkerung und in der Gesellschaft schüren kann, dann werden wir bei der nächsten Bundestagswahl 2029 eine Mehrheit der AfD erleben und eine Regierungsbeteiligung wird sich dann kaum noch verhindern lassen. Die Gesellschaft wird sich weiter spalten und selbst die harmlosesten Themen werden radikal und ideologisch aufgeladen, selbst da, wo diese klassische Unterscheidung links gegen rechts gar keinen Sinn macht. Die 500 Milliarden neue Schulden, die müssen also in den kommenden Monaten und Jahren klug investiert werden, damit die Bevölkerung auch noch während der laufenden Legislaturperiode eine Verbesserung spürt. Und zwar bei den wichtigen Themen wie Migration, die marode Infrastruktur, überteuerte Mieten, zu lange Bauzeiten mit viel zu viel Bürokratie, die hohen Strompreise und Ungerechtigkeiten im Sozialstaat. Stichwort Bürgergeld, Rentenreform, Krankenkasse. Wenn das gelingt, dann besteht die Chance, dass die aktuelle Regierung das Land wieder auf Kurs bekommt und man erste Erfolge beim Abbau des Reformstaus dann auch schon sehen kann. Vielleicht erholt sich die Wirtschaft leicht und wenn die Bevölkerung das Gefühl bekommt, dass sich wieder etwas zum Besseren verändert, dann könnte ein noch besseres Abschneiden der AfD bei der nächsten Bundestagswahl verhindert werden. Dafür müsste Kanzler Merz die Stärken seines eigenen Führungsstils ausspielen können. Das heißt, er muss der Macher sein, der auch wirklich Entscheidungen trifft und Veränderungen anstößt. Mit seinen Entscheidungen muss er also ein gutes Händchen beweisen, also die Entscheidungen sollten sich als klug und richtig herausstellen. Und er muss es schaffen, dass er seine eigenen Leute und unbedingt auch den Koalitionspartner SPD mitnimmt und nicht gegen sich aufbringt. Bei der Entscheidung bezüglich der Waffenlieferungen an Israel hatte das in Bezug auf die eigenen Reihen ja schon nicht ganz so gut geklappt. Da ist also durchaus noch viel Arbeit vor Merz und er musste einen großen Balanceakt vollziehen und angesichts der Herausforderungen, vor denen er steht, möchte ich da auf keinen Fall mit ihm tauschen müssen. Was ich aber möchte, das ist, dass du nächsten Monat auch wieder hier meine Sendung hörst und da reinhörst. Das wäre super. Die nächste Folge veröffentliche ich am 3. Oktober. Damit du dir das nicht merken musst, klick jetzt am besten einfach mal auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Dann bekommst du die neue Folge automatisch angezeigt. Und wenn du schon dabei bist, dann gib mir gerne, je nachdem auf welcher Plattform du das hier gerade hörst, wahlweise 5 Sterne oder einen Daumen nach oben. Wenn nicht, auch völlig okay, aber dann schreib mir bitte sachlich deinen Grund. Alle Infos zu dieser und meinen anderen Sendungen, alle Infos zu mir, alle Folgen zum Nachhören und Links zu meinen Social-Media-Kanälen, das findest du alles auf meiner Webseite www.sskrecords.de. Und in diesem Sinne sage ich bis nächsten Monat, seid lieb zueinander und tschüss.
Ihr habt einen Podcast von SSK Records gehört. Mehr dazu gibt's auf www.sskrecords.de.